In dem dritten Hauptteil unseres Briefes, 1. Petrus, dem 1. Petrusbrief. Dieser Hauptabschnitt beginnt in Kapitel 2, Vers 11 und geht bis zum Ende von Kapitel 3. In diesem Abschnitt, in diesem Hauptteil, nimmt der Apostel die Perspektive der menschlichen Gesellschaft ein. Er sieht die Leser als Kinder Gottes, die an der Front des christlichen Lebens stehen und einer nichtchristlichen Welt gegenüberstehen. Wie haben sie sich da zu verhalten? Er erlässt hier einige Aufrufe, einige Aufforderungen. Die Hauptaufforderung haben wir in Kapitel 2, in den Versen 11 und 12. Und dort geht es darum, dass man einmal in der verneinenden Form ausgedrückt sich nicht den Dingen hingibt, die einfach der Ausdruck unserer natürlichen Wünsche und Launen wäre. Wir sollen uns nicht unseren Lüsten, dem, was wir von Natur aus einfach wünschen, hingeben. Der Christ lebt nicht für sich selbst und für seine Wünsche. An dieser Stelle steht er der Welt grundsätzlich gegenüber. Es ist das Grundprinzip des Lebens der Welt, sich gehen zu lassen. Wir haben viele in der Welt, die zähmen sich, die halten sich zurück. Aber im Großen und Ganzen ist das die Losung der Welt: Tu, was dir gefällt und wann es dir gefällt. Christen aber wissen um die Zerstörungskraft der Triebe, wenn sie in der Hand der Sünde ausgeübt werden. Es geht nicht darum, dass wir schöpfungsfeindlich sind. Im Gegenteil, wir wissen von der Freude des Leibes und der Diesseitigkeit. Wir wissen aber und sind darin recht realistisch, dass die Sünde eine Zerstörungskraft ist, die gern vom Feind gebraucht wird. Und wir sollen uns dieser Kraft nicht hingeben. Dagegen sollen wir angehen, dagegen sollen wir kämpfen. Warum? Das zweite in Vers 12, um einen edlen Wandel vor Gott zu führen. In dieser Diesseitigkeit für eine andere Welt, in die wir einmal hineingehen sollen. In den Versen 13 bis 17 zeigt nun der Apostel, wie das in einem bestimmten Rahmen aussieht, wenn wir so uns vornehmen zu leben, wenn wir so für Jesus da sind. Hier bespricht er die Beziehung des Christen zur Obrigkeit. Der Christ ist jemand, der Autorität unterstellt ist. Das ist nicht nur die Obrigkeit des Landes. Das ist jede Obrigkeit im Lande, regional, örtlich ebenfalls. Und dann im dritten Teil dieses größeren Abschnittes, das sind die Verse 18 bis 25, das ist der letzte Teil von Kapitel 2, findet der Aufruf Anwendung auf den Dienst in dieser Welt. Die meisten von uns sind solche, die in einem Angestelltenverhältnis sind. Damals schloss das die Sklaven ein. Wie haben die sich zu verhalten? Petrus ruft auf, den Weg unseres Herrn einzuschlagen und den unteren Weg bereit sein zu gehen. Das gilt auch in der Ehe. Sowohl die Frau als der Mann sollen bereit sein zu dienen, sich zu unterordnen, für den anderen da zu sein. Das sind die ersten sieben Verse in Kapitel 3, die das besprechen. Und nun kommen wir zum letzten Abschnitt dieses dritten Hauptteils. Das ist der größere Teil von Kapitel 3 und er beginnt mit Vers 8. Lassen Sie mich diese Verse zuerst lesen und dann will ich sie besprechen. Das Ziel ist, dass ihr alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich seid, nicht Böses mit Bösem vergeltet oder Scheltwort mit Scheltwort, dass ihr aber im Gegenteil segnet. In dem Wissen, dass ihr dazu gerufen wurdet, Segen zu erben. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, er greift ein alttestamentliches Wort auf, der mache seine Zunge still vom Bösen und gebiete seinen Lippen, nicht falsch zu reden. Er biege ab vom Wege des Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, weil des Herrn Augen auf die Gerechten gerichtet sind und seine Ohren zu ihrem Flehen gewendet sind. Aber das Angesicht des Herrn ist auf die gerichtet, die Böses tun. Und wer ist da, der euch schaden wird, wenn ihr Nachahmer des Guten werdet? Jedoch wenn ihr auch wegen Gerechtigkeit leidet, ist Glückseligkeit euer Los. Fürchtet aber nicht, ihr Furcht hervorrufendes Reden und Tun. Noch lasst euch in Aufruhr bringen. Den Herrn, Gott, heiligt in euren Herzen. Seid immer bereit zu einer Verteidigung mit Sanftmut und Furcht vor jedem, der um einen Grund bittet, ein Wort über die in euch vorhandene Hoffnung. Habt dabei ein gutes Gewissen, damit in dem Reden über euch, als wärt ihr Übeltäter, sie zu Schanden werden mögen, die eure gute Lebensführung in Christus verunglimpfen. Denn es ist besser, wenn Gottes Wille es so haben will, dass ihr für Gutes als für Böses tun leidet, weil auch Christus ein für allemal für Sünden litt, ein Gerechter für Ungerechte, damit er uns zu Gott führte, da er am Fleisch getötet wurde. Er wurde aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch, nachdem er hingegangen war, den Geistern in einem Gefängnis verkündete, die einst im Unglauben ungehorsam waren, als die Langmut Gottes ein für allemal am Warten war in den Tagen Noahs, während eine Arche in Zubereitung war, in welche wenige, das heißt 8 Seelen, hineingingen und hindurch bewahrt wurden durch Wasser. Ein Bild von dem Wasser, das auch uns bewahrt. Taufe ist nicht ein Wegtun von Schmutz des Fleisches, sondern das Engagement für Gott eines guten Gewissens. Bewahrt durch Jesu Christi Auferstehung, welcher zur Rechten Gottes ist, nachdem er hingegangen ist in den Himmel und himmlische Boten und Mächtige und Kräftige ihm unterordnet worden sind. Ich bitte um Verständnis, wenn meine Übersetzung nicht genau wie die ihrige war. Ich weiß, das macht es manchmal schwierig zu folgen, aber ich will jetzt versuchen zu erklären, wo vielleicht etwas unverständlich war. Worum geht es in diesem Abschnitt? Es geht immer noch um den Aufruf in Kapitel 2, 11 und 12. Gebt euch nicht den Lüsten der Diesseitigkeit hin, sondern lebt ein Leben, das in den Augen Gottes edel, gut, richtig ist. Hier fasst er zusammen. Hier haben wir ein zusammenfassendes Wort über zwischenmenschliche Beziehungen. Er hat gesprochen über die Bereitschaft, den unteren Weg zu gehen, in dem Verhältnis, in der Beziehung zu den Behörden, in dem Arbeitsverhältnis, in der Ehe. Und jetzt fasst er zusammen, in jeder menschlichen Beziehung darf dieses die Regel sein. Und dann beschreibt er, wie das eigentlich aussieht. Petrus wird hier sehr praktisch. Die Verse 8 und 9 beschreiben nun grundsätzlich das rechte Verhalten, die rechte Verhaltensweise. Wie sieht sie aus? Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich anfing zu lesen mit der Aussage, das Ziel ist, dass ihr alle und so weiter. So übersetzt es Schlatter, Adolf Schlatter. Das Wort, das hier steht, bedeutet eigentlich das Ende. Das Ende ist dieses. Oder manchmal kann man übersetzen endlich oder schlussendlich oder zum Schluss. Dabei ist er noch nicht am Schluss des Briefes angekommen, das soll man nicht so auffassen. Offensichtlich meint er am Schluss dieses Abschnittes. Oder es kann sein, dass Schlatter recht hat und meint, dies ist das Ziel von dem, was ich sagen wollte. Das heißt, das Ergebnis. Im Grunde geht es um das, ist es derselbe Gedanke. Das heißt, hieraufhin soll unser Leben gehen. Hierauf soll es zielen, wenn wir versuchen, nicht unseren Lüsten entsprechend zu leben, sondern einen Wandel zu führen, der in den Augen Gottes ein edler ist. Wie sieht das aus? Das will er uns sagen. Das Ziel ist, dass ihr alle, keiner ist hier ausgeschlossen, jeder ist angesprochen. Es bewegt mich immer wieder oder beeindruckt mich immer wieder, wenn ich feststelle, dass die neutestamentlichen Briefe im Großen und Ganzen der ganzen Gemeinde gegeben sind. Es wird nicht die Leitung angesprochen in erster Linie, sondern die ganze Gemeinde. Einige wenige Briefe sind Einzelpersonen gewidmet. Zwei an Timotheus, einer an Titus, ein Brief an Philemon, aber sonst sind sie wohl alle Briefe, die an eine Mehrzahl gerichtet wurden und nicht einmal an die Leitung der Gemeinden. In einem Brief, sagt Paulus, er richtet seinen Brief an die Gemeinde und an die Ältesten. Nicht als ob das zwei verschiedene Angelegenheiten wären, sondern die sind hier mit eingeschlossen. Er sieht dort in diesem Brief, in diesem Fall eine besondere Verantwortung. Da ging es darum, etwas wieder zurechtzurücken. Es gab einige Christen, die kamen miteinander nicht aus. Und es war die Verantwortung der Leitung, ihren Hirtendienst, ihren Aufseherdienst hier wahrzunehmen. Er legt das in dieser subtilen, in dieser feinen Weise ihnen nahe. Jeder Christ ist aber grundsätzlich aufgerufen, dem nachzukommen, was hier geschrieben steht, das ernst zu nehmen, zu Herzen zu nehmen und dafür zu sorgen, dass der ganze Brief anerkannt wird und auch von anderen ernst genommen wird. Jeder hat das persönlich zu beherzigen und jeder hat danach zu schauen, dass die anderen das tun. Das heißt, jeder Christ ist Hirte. Er ist zuerst sein eigener Hirte und dann ist er der Hirte anderer. Alle sollen dieses ernst nehmen, sagt Petrus. Das Ziel ist, dass ihr alle, und dann kommen die zwischenmenschlichen Beziehungen. Zum Teil beziehen sie sich auf die Christen in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Zum Teil geht es um die Begegnung mit anderen, die nicht Christen sind. Egal wie das nun sein mag an einem Tage, seid alle gleichgesinnt. Das würde nun eher die Christen selbst betreffen. Untereinander sollen sie gleichen Sinnes sein. Sie sollen mitleidig sein. Das soll man überall praktizieren. Sich hineinversetzen in die Lage des anderen, das ist nicht leicht. Das muss erbeten werden. Herr, hilf mir, den anderen zu verstehen. Denn seit dem Sündenfall vermögen wir nicht mehr, in das Leben eines anderen hineinzuschauen. Als Adam und Eva gesündigt hatten, blieben ihre Augen auf der Oberfläche des anderen stehen. Und merkte mit einmal, dass da keine Kleider waren. Aber bis dahin war offensichtlich oder scheinbar der ganze Mensch durchschaubar. Wie schön. Weshalb sie ja auch einen sehr engen Verkehr mit Gott haben konnten, der rein Geist ist. Aber seit dem Sündenfall sind wir zum großen Teil blind füreinander. Und wir kennen nur unseren eigenen Geist. Das macht selbst die engste Verbindung im Leben, die Ehe, so schwierig, weil man angewiesen ist auf Sprache, vom Mund oder vom Körper, wie man so sich gibt, mit den Augen, mit den Händen und so weiter. Und wenn wir nun mit anderen zusammenleben, in der Gemeinde oder in einer Gesellschaftsgruppe, dann ist es wichtig, dass wir uns extra bemühen und uns versuchen hineinzuversetzen und versuchen uns hineinzuversetzen in die Lage des anderen. Wir müssen uns also bemühen, ihn zu verstehen, so wie er sich gibt. Nicht immer gleich Böses daraus lesen, sondern versuchen wirklich ihn zu erkennen, wie er ist. Und dann ihn zu lieben, so wie er ist, anzunehmen, wie er ist, mitleidig, brüderlich. Das setzt voraus, dass man weiß, wie Brüder miteinander auskommen sollten, nicht wahr? Wenn man nun aus einer Familie kommt, wo die Brüder immer zankten und dann brüderlich sein will, dann wird man natürlich verkehrt handeln, das ist klar. Petrus setzt voraus, dass unsere Voraussetzungen gesund sein sollen, sonst haben diese Wörter keine Bedeutung. Brüderlich in dem idealen Sinne, barmherzig, das ist die Bereitschaft, wenn wir das alttestamentliche Wort hier im Hintergrund sehen, die Bereitschaft, sich zu beugen, herabzuneigen zu dem anderen, der irgendwie in eine tiefe Lage hineingekommen ist. Wie der Samariter, er beugt sich herab zu dem Juden, der dort unter die Mörder gekommen war oder die Diebe gekommen war. So sollen wir uns herabneigen zu dem anderen. Gott ist barmherzig. Er neigt sich herab zu uns. Von Ezechiel heißt es, ich saß, wo sie saßen. Sich Zeit nehmen für den anderen. Barmherzig, freundlich. Wie ein Freund in Liebe mit ihm sprechen und umgehen. Nicht Böses mit Bösem vergeltet. Das ist unsere Tendenz. Wir meinen dann sehr schnell, wir hätten jetzt unserem Gerechtigkeitssinn Raum gegeben. Wir unterscheiden manchmal nicht zwischen der sündigen Tendenz in uns und dem Sinn für Gerechtigkeit. Da braucht es die Erleuchtung des Heiligen Geistes, um uns selbst zu verstehen, wo bin ich sündig in meiner Reaktion und wo bin ich gerecht in meiner Reaktion. Es ist nicht Sünde, ärgerlich zu werden über Sünde. Es ist sündig, sündig zu sein, in einer sündigen Weise ärgerlich zu sein. Aber das kann man nicht pauschal hier an einem Abend erklären. Das muss der Heilige Geist uns jeweils zeigen. Wie sieht das aus? Oder wenn ein Christ einen anderen Christen beobachten kann, dann kann er ihm vielleicht hinterher erklären, so und so, das war nicht richtig. Und kann ihm dann das zurechtmachen, kann ihm das erklären. Wir brauchen die Hilfe eines Bruders, einer Schwester, die uns beobachtet und uns zeigt, wie das war. Wir erkennen uns selbst oft nicht. Wir sehen uns selbst nicht gut genug durch unsere eigenen Augen. Es braucht die Augen anderer. Die können uns manchmal viel besser verstehen. Nicht Böses mit Bösem vergeltet oder Scheltwort mit Scheltwort. Wir kämpfen also nicht mit den Waffen unseres Gegenübers, sondern mit den Waffen, die der Herr uns in die Hand gegeben hat. Dass ihr aber im Gegenteil segnet. Und nun kommen wir zu einem Wort, das heute sehr stark missbraucht wird. Es ist in vieler Mund, dieses Wort segnen. Was heißt segnen? Das heißt nicht, wie ich das gesehen habe oder gehört habe an einer Bibelschule, an der ich als Gastlehrer diente. Da merke ich, die jungen Leute haben eine Gebetsnacht und dann am Schluss legen sie die Hände zu zweit auf die Schultern des anderen und segnen den anderen. Ich habe gesagt, was macht ihr da? Ja, wir segnen einander. Ja, was tut ihr da? Was ist das? Ja, da wussten sie nicht. Sie hatten einfach gehört, sie meinten, es sei geschehen, wenn man sagt, ich segne dich. Und was sie dann taten, wussten sie da eigentlich nicht. Was tut man, wenn man segnet? Es ist wichtig, dass wir uns Rechenschaft geben über unser Vokabular. Letztlich ist es nur einer, der segnen kann. Und auch nur einer, der fluchen kann. Verfluchen kann. Segen und Fluch stehen jeweils im Zeichen von Leben und Tod. Sie führen zum Leben oder zum Tod. Wenn Gott Adam und Eva sofort nach der Schöpfung, nachdem er sie erschaffen hat, segnet, dann verkündet er ihnen das, was zu ihrem Leben dienen wird. Er kündet ihnen Leben an. Wenn dann später in Israel die ganze Nation, sie ist angekommen in Palästina und begeben sich nun zu den zwei Bergen Gerizim und Ebal. Und die Hälfte steht auf dem einen Berg und die Hälfte auf dem anderen Berg. Wer dort gewesen ist, der kann einigermaßen verstehen, wie die Akustik so gut da sein kann. Ein ziemlicher Abstand dazwischen, aber die Akustik ist so gut, wenn man von einer Stelle spricht, kann man auf der anderen Seite verstehen. Nun soll der eine Teil rufen, gesegnet ist der, der dieses tut. Und der andere Teil soll rufen, verflucht ist der, der das nicht tut, was Gott geboten hat. Und so geht man durch das Gesetz. Gesegnet ist der, den Willen Gottes tut, verflucht ist der, der ihn nicht tut. Der, der ihn tut, soll leben. Der ihn nicht tut, muss sterben. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, das geschrieben steht, es zu tun, heißt es in 5. Mose. Das Wort greift Paulus auf und sagt, Christus hat diesen Fluch getragen. Er ist gestorben am Kreuz für uns. Ja, und wir? Wenn wir segnen, dann ist das so, wie Jakobus sagt, dass einer den anderen rettet. Es ist uns klar, dass niemand einen anderen von der ewigen Verdammnis Gottes retten kann. Dennoch sagt die Schrift, dass ein Christ rettet. Jakobus sagt, wenn du einen Bruder siehst, der ist auf einem gefährlichen Weg und er gleitet ab vom Herrn und vom Glauben und wird untreu, geh ihm nach. Und versuche ihn wieder zu gewinnen und ihn herumzuholen. Und wenn dir das gelingt, dann hast du jemanden gerettet. Was heißt das? Nicht er hat den Menschen wirklich gerettet, das kann nur Gott tun. Aber sein Beitrag als Diener Gottes bekommt diese Bezeichnung Rettung. Er hat seinen Beitrag dazu geleistet. Ähnlich ist es beim Segen. Nur Gott kann wirklich Leben schenken. Aber wir können Leben wünschen. Das ist so wie bei den Grüßen. Am Anfang eines Briefes lässt der Apostel im Brief grüßen, ob das Paulus ist oder Petrus. Gnade sei mit euch, sagt Petrus, und Friede sei euch vermehrt. Das heißt nicht, dass nun Petrus selbst Gnade fließen lässt durch seine Feder und durch das Papier. Und wenn jemand liest, bekommt er nun sofort Gnade. Nein, das ist ein Gebet. Es ist ein Gebet in der dritten Person. Das heißt, er redet zu den Lesern, er spricht zu ihnen, aber es geht über Gott. Gott möge euch Gnade geben. So sagt auch Paulus, Gott gebe euch Gnade. Gott gebe euch Friede. Aber man spricht von ihm in der dritten Person. Es ist dann aber dennoch ein Gebet. Und wenn wir segnen, dann beten wir für andere und wünschen ihnen Leben. Und Gott möge ihnen Leben geben. Petrus sagt, wenn jemand dir etwas antut, das dich verletzt oder gar Schmerzen bereitet, auch körperliche, oder wenn er etwas sagt, das dich verletzt, dann wünsche ihm Leben. Er setzt voraus, dass man für den anderen beten wird. Das Gebet ist für Petrus überhaupt eine sehr schnelle Selbstverständlichkeit. Segnet, das heißt, betet für die, dass sie Leben bekommen, nicht sterben müssen darüber, wie Jesus, Vater, vergib ihnen. Das ist ein Beispiel davon. In dem Wissen, dass ihr dazu gerufen wurdet, Segen zu erben. Wenn wir solche sind, die den Segen des ewigen Lebens im Jenseits erben sollen, dann dürfen wir auf dem Wege Zeichen setzen in diesem Lichte. Dann dürfen wir das zeigen anderen gegenüber. Wir dürfen dann anderen Leben wünschen. Es geziemt sich nicht, meint Petrus, dass jemand, der auf dem Weg zum Leben ist, nun anderen den Tod unterwegs wünscht. Christen sind Menschen, die anderen Menschen gern das gönnen und wünschen, was sie selbst erfahren haben und dem sie begegnen oder entgegengehen. In dem Wissen, dass ihr dazu gerufen wurdet, Segen zu erben, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der mache seine Zunge still vom Bösen und gebiete seinen Lippen, nicht falsch zu reden. Wir sind schon über Vers 9 hinaus. Am Ende von Vers 9 beginnt Petrus eine Reihe von Zusagen, an die er dann wieder eine Aufforderung anknüpft, aber er sagt ihnen Gewisses zu, das heißt, er selbst segnet gleichsam, macht ihnen Mut, motiviert sie zu dem Handeln, wozu er eben aufgerufen hat. Das Ziel ist, Vers 8, dass sie so und so sein sollen, und dann macht er ihnen Mut und sagt, in dem Wissen, dass ihr dazu gerufen wurdet, Segen zu erben. Das ist unser Los. Er erinnert daran, dass das unsere Verheißung ist. Und dann zitiert er und belegt das mit einem alttestamentlichen Wort. Der mache seine Zunge still vom Bösen. Sehr gut ausgedrückt, nicht wahr? An gewissen Stellen sollten wir einmal nichts sagen. Man muss nicht immer alles durchsprechen. Das ist nicht immer der beste Rat. Wenn Schwierigkeiten da sind, dann ist es nicht immer gut, das einmal zu besprechen. Nicht einmal in der Ehe. Wenn es nicht ohne Sünde gehen darf oder kann, dann sagt Petrus, still sein. Lieber nichts sagen, als sündigen. Ja, aber man muss doch sagen, wie man fühlt. Nein, man muss das nicht. Ja, soll man alles verdrängen, wenn sie sündigen werden? Ja. Ja, aber dann gehe ich zugrunde. Und dann sterben sie für Jesus. Es ist nicht so schlimm, wenn sie sterben. Es ist besser, dass sie sterben, weil sie etwas zurückgedrängt haben, als dass sie einmal sündigen. Das muss uns klar sein. Sonst kommen wir nie zurecht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es muss klar sein, dass Sünde Sünde ist und vor einem heiligen Gott den ewigen Tod verdient. Und wenn wir meinen, Jesus hat unsere Sünden getragen, dann sind wir gerufen worden, ein entsprechendes heiliges Leben zu führen. Und wir folgen ihm darin nach, dass wir auch lernen zu schweigen, wie er schweigen konnte. Er konnte schweigen, er musste auch nicht immer antworten. Es gibt gewisse Fragen, die sollte man nicht beantworten, wenn man schon die Wolke am Horizont sieht. Sie wissen, das wird jetzt eine sündige Auseinandersetzung geben. Beugen Sie doch vor! Und im Übrigen, diese Rede vom Verdrängen ist gar nicht so schlimm. Oder anders gesagt, sie ist eigentlich nicht sehr weise. Es geht auch nicht um das Verdrängen. Wenn Sie sich zurückhalten, dann verdrängen Sie das bitte nicht nur, sondern sagen Sie es Jesus. Wenn Sie schon sich aussprechen wollen, dann tun Sie das bei Jesus. Und wissen Sie, bei Jesus können Sie klagen. Da dürfen Sie die Psalmen zum Beispiel nehmen. Und wenn Sie den anderen anklagen wollen, dann tun Sie das besser bei Jesus. Sie sollten nicht sündigen, auch nicht vor Jesus, aber Sie können sich es leisten, bei ihm offen zu sein. Und mit der Zeit werden Sie lernen, auch vor Jesus nicht zu sündigen, gegenüber Ihrem Partner oder einem anderen Menschen. Aber dort dürfen sie schon freier sein. Vielleicht habe ich zu viel gesagt, ich weiß nicht. Aber wir dürfen alle unsere Not ihm zu Füßen legen. Mir scheint, die Psalmen geben uns dieses Beispiel. Mir scheint, die Schrift sagt, ich darf dem Herrn Jesus alles sagen, was mir Mühe macht. Aber bei Menschen sollte ich wirklich vorsichtig sein. Der mache seine Zunge still vom Bösen und gebiete seinen Lippen, nicht falsch zu reden. Er biege ab vom Wege des Bösen. Das Wort, das hier gebraucht wird, kann man sehr gut im Deutschen übersetzen mit scheu sein. Sehr wenige von uns erleben heute das Pferd. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Und wenn Pferde scheu werden, dann kann es schwierig sein. Man muss dann, wenn man die Gefahren sieht, auf der Straße fährt, muss man die Gefahren antizipieren, das heißt voraussehen. Und dann entsprechend die Leine festhalten bzw. die Pferde lenken, sodass es nicht in einen Unfall gerät oder kommt. Wenn wir Böses am Wege sehen, sollten wir scheu werden, ausweichen. Wir sollten vor uns fürchten, daran zu kommen. Wir sehen die Versuchung, weglaufen. Nicht damit spielen, flirten. Wir sollten uns selbst kennenlernen und diesen Abgrund von Sünde in uns selbst. Viele Leute kennen sich selbst nicht, beziehungsweise sind nicht ehrlich mit sich selbst. In der Sexualität merken sie gar nicht, dass sie Explosionskraft in sich haben. Es ist so wie bei dem Wissenschaftler in Amerika. Er hatte so ein Gestell und das hatte mit Nuklearenergie zu tun. Ich kann das nicht erklären, das ist eine physikalische Sache. Aber er spielte damit und er brachte die zwei zueinander. Er wusste aber, dass wenn sie zu nah aneinander geraten würden, dass dann eine Reaktion eintreten würde und es würde sein Leben kosten. Und dann hat er gespielt und sich überlegt, wie nahe er die beiden aneinander bringen könnte, ohne dass der Funke überschlagen würde. Und eines Tages ging es zu weit und er verlor sein eigenes Leben darüber, über diesem Spiel. So nach einem Artikel aus das Beste vor einigen Jahren, schon eine Anzahl von Jahren. So ist es mit der Sünde. Wir spielen und es macht uns irgendwie Freude. Wir haben eine Freude daran zu sehen, wie nah man rankommen kann. So ist es nicht in der Bibel. Da soll man weit, weit wegbleiben. Die Bibel ist viel zu realistisch. Der werde scheu, wenn es zum Bösen kommt. Oder wir übersetzen, oder ich übersetze, er biege ab vom Wege des Bösen und tue Gutes. Nicht nur meiden, sondern jetzt das Gegenteil tun. Nicht nur negativ sein, sondern jetzt etwas Gutes an dieser Stelle tun. Er suche Frieden und jage ihm nach. Wir sollen schnell sein, das Gute zu tun und langsam sein zum Bösen. Er sucht Frieden und jage ihm nach, weil, jetzt kommt die Begründung, Vers 12, weil des Herrn Augen auf die Gerechten gerichtet sind. Wieder eine Zusage. Die Augen des Herrn sehen mich. Sie sehen auch den Ungerechten. Sie sehen alles. Aber Gott sieht mit verschiedenen Augen, wenn er sieht. Und wenn seine Augen den Gerechten sehen, und das bin ich, so, Sie sagen vielleicht, sind Sie so gerecht? Sind Sie nicht selbst gerecht? Nein, ich bin nicht selbst gerecht. Ich bin gerecht in Jesus. Wenn ich meinte, meine eigene Gerechtigkeit würde mich gerecht zu einem Gerechten machen, dann wäre ich selbst gerecht. Aber ich maße mir an, mich für einen Gerechten zu halten, weil ein anderer für mich gerade steht. Ein Gerechter ist für einen Ungerechten namens Herbert Janssen gestorben, aber in diesem Gerechten bin ich gerecht. Und ich appelliere, ich berufe mich auf Jesus. Und dann kann ich diesen Vers in Anspruch nehmen. Herr, du hast mir die Gerechtigkeit deines Sohnes gegeben. Und ich berufe mich auf diese Verbindung. Ich bin ein Gerechter in Jesus. Und du sagst, deine Augen sind auf den Gerechten gerichtet, zum Guten. Das dürfen wir kühn in Anspruch nehmen. Es steht hier geschrieben, des Herrn Augen sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren zu ihrem Flehen gewendet. Ist das nicht schön? Er hört, die Ohren sind gewendet zu dem, der fleht, der in Abhängigkeit bittet, im Zeichen der vollkommenen Abhängigkeit von Gott, seine Bitten bei Gott meldet. Dann hört Gott, wenn er weiß, wir wissen uns ganz abhängig von ihm, wir können uns selbst nicht helfen. Wie Mose kommen wir mit emporgehaltenen Händen, wie ein Soldat, der sich aufgibt und Kriegsgefangener wird. Das habe ich im Zweiten Weltkrieg gesehen. Eine traurige Angelegenheit für einen Soldaten. Aber wohl dem, der dann in gute Hände gerät. Und wehe dem, der in die falsche Hände gerät. Ich habe beides gesehen. Aber wenn wir uns Gott hingeben und sagen, Herr, ich verzichte auf die Selbstverteidigung, ich verzichte auf Selbsthilfe, ich bin vollkommen auf dich angewiesen, auf deine Verheißung. So steht Mose auf dem Berg Horeb mit Aaron und Hur und anerkennen, Herr, die Soldaten da bei Amalek, die können nichts tun. Wir sind vollkommen auf dich angewiesen. Dann sagt Petrus, hört Gott. Solches Flehen hört er gern, da sind seine Ohren. Aber jetzt vorsichtig. Es bleibt nicht dabei. Bei uns ist das so, wir hören schon, aber wir tun nichts. Wenn es im Leben von Josef heißt, Gott war mit ihm, dann ist das nicht nur eine geografische Feststellung, wo Gott war. Dann will das heißen, Gott trat für ihn ein und hat gehandelt. Er saß nicht nur im Gefängnis. Es war also ein Zweiter dabei. Wenn Elisa, nach der Himmelfahrt von Elia, wo ist der Gott Elias? Dann will er nicht wissen, wo Gott sich aufhält. Dann will er wissen, ob Gott sich für ihn einsetzen wird mit der Tat. Die Frage nach der Geografie Gottes, nach dem Aufenthalt Gottes, ist eine Frage nach seiner Hilfe. Und wenn Gott seine Ohren hinhält, dann weil er uns helfen will. Das ist die gute Nachricht. Wir haben einen Gott, der uns sieht, um uns zu helfen. Wenn Hagar feststellt, du Gott siehst mich, dann ist das mehr als nur ein Wissen, Gott hat mich gesehen. Nein, dann weiß sie, er sorgt für mich. Das ist die Bedeutung. Bei Gott heißt sehen und hören und dabei sein, handeln, helfen zugunsten der Armen, der Notleidenden. Das ist unser Trost. Und wenn wir das wissen, dass er sich für uns einsetzt, dann können wir auf unsere eigene Selbsthilfe verzichten, wenn andere uns da etwas zu Schaden kommen lassen oder wenn es uns schlecht geht in der Gesellschaft. Dann können wir auf Selbsthilfe verzichten. Er wird dafür sorgen. Aber das Angesicht des Herrn ist auf die gerichtet, die Böses tun. Auch dort sieht er, aber jetzt mit einem anderen Auge, um zu handeln, um zu vergelten. Und das darf ich wissen. Der Christ hat seinen Gerechtigkeitssinn nie verloren. Wenn er ihn verloren hat, dann ist er ein schlechter Christ. Ein Christ muss ein ehrliches Zorngefühl haben, wenn er Ungerechtigkeit sieht, ob es gegen ihn geschieht oder gegen andere. Überall, wo gesündigt ist, wird, muss mein Gerechtigkeitssinn sich melden. Nur wenn das geschieht, muss ich vorsichtig sein, in wessen Hand liegt nun das Handeln? Und da hat Gott gesagt, die Rache ist meine Sache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Aber nicht, dass wir das alles so gehen lassen. Christen sind nicht Menschen, die alles dulden. Nee, nee. Jede Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Und das ist für den Christen, sagt Petrus, ein Trost, dass Gott das in die Hand nehmen wird. Dabei wünschen wir nicht dem, der ungerecht handelt, den Tod. Wir hoffen, dass er zur Umkehr kommt und deshalb sollen wir segnen, wie er vorhin sagte. Das heißt, für ihn beten, dass er Buße tut und zum Leben kommt. Bleibt das aber aus, dann müssen wir wissen, Gott wird mit ihm fertig werden. Wer das Kreuz ausschlägt, das heißt, wer nicht mit dem Kreuz rechnet, sondern das nicht in Anspruch nimmt, der muss den ganzen Zorn Gottes für seine Sünde selbst tragen. Für den ist Golgatha eine Verschwendung gewesen. Das Leiden Jesu ist, was ihn betrifft, umsonst gewesen. Er muss den Zorn Gottes selbst tragen. Aber das wünschen wir nicht. Wir wünschen, dass Menschen zur Buße kommen. Und wer ist da, der euch schaden wird, wenn ihr Nachahmer des Guten werdet? Heißt das jetzt, dass Petrus uns verheißt, wenn wir dem Herrn vertrauen, dann werden wir keinen Schaden leiden? Dann denke ich manchmal an den Christen, bei dem es dann nachts, um Mitternacht vielleicht, an die Tür poltert und dann wird er rausgeholt von der Miliz und dann ganz tüchtig durchgeprügelt, unten an den Füßen. Und dann wird ihm gedroht, sie sagen nichts ihrer Frau. Dann geht er wieder nach Hause und legt sich wieder schlafen. Am nächsten Morgen muss er wieder auf der Arbeit sein. Nacht für Nacht. Und jetzt liest er den ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 13. Wer ist da, der euch schaden wird, wenn ihr Nachahmer des Guten werdet? Er leidet aber Schaden. Ist hier nicht ein Widerspruch? Es hängt davon ab, was Sie unter Schaden verstehen. Paulus sagt einmal zu seinem Freund Timotheus, du weißt, was ich alles da mitmachen musste auf meinen Missionsreisen. Du hast es selbst gesehen. Aber aus dem allem hat Gott mich gerettet. So. Und er wurde nie gesteinigt, er wurde nie durchgepeitscht, er wurde immer bewahrt vor Schaden. Hängt davon ab, an welchen Schaden Sie denken. Paulus weiß, dass wir jeden Schaden, was die Diesseitigkeit betrifft, was unseren Körper betrifft, leiden können. Jeden Schaden. Aber es darf etwas nicht Schaden nehmen. Und das ist meine Beziehung zu Jesus Christus. Und was ist diese Beziehung? Es ist hier wichtig, dass wir das wissen. Um diese Frage habe ich, das heißt, diese Frage ist mir vielleicht einige Jahre nachgegangen. Die erste Antwort, die ich darauf hörte, war auf einer Freizeit, als ich noch an der Akademie in Basel war. Ein Prediger sprach auf dieser Freizeit und sagte, nach seinem Ermessen, nach seinem Dafürhalten ging es letztlich beim Christen um Glaube und Liebe. Und dann dachte ich, ist das vielleicht nicht ein bisschen willkürlich? Ist es wirklich das? Und ich konnte die Antwort nicht geben auf diese Frage und habe es dann liegen gelassen. Jahre später habe ich die Frage wieder aufgegriffen und dann ist es mir wirklich klar geworden, ja, das ist es. Und was ist die Beziehung von Glaube zu Liebe? Vom Glauben zur Liebe. Warum sind das die zwei Schlüssel meiner Beziehung zu Gott? Glaube ist der Schlüssel, der mich in die Beziehung zu Gott bringt. Gott ruft mich und ich antworte im Vertrauen. Vertrauen ist der Einstieg und der Träger meiner Beziehung zu Gott. Wenn ein Mensch umkehrt, der nicht in Gemeinschaft mit Gott war, kommt er über den Glauben in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Hauptsache. Man wird durch Glauben gerettet. Das heißt, kommt in eine lebendige Beziehung zu Gott durch den Glauben. Und nun sagt Paulus im Glaubensbrief, im Römerbrief, aus Glauben zum Glauben. Das heißt, es bleibt so, auch im Glaubensleben. Deshalb heißt es ein Glaubensleben. So wie ihr angefangen habt, Kolosser 2, Vers 6, so wandelt in ihm, im Glauben. Glaube ist immer der Schlüssel und der Träger unserer Beziehung. Aber was ist der Inhalt? Der Inhalt ist das, was Gott immer gefordert hat von seinem Volk. Im Gesetz. Und Paulus sagt, im Neuen Testament hat sich nichts daran geändert. Was Gott immer von seinem Volk will, ob das Adam und Eva sind, oder ob das das Volk Israel ist, oder ob das die Gemeinde ist, er will seine Liebe haben. Das ist die Mitte, das ist die Luft. Das ist der Inhalt unserer Beziehung zu Gott. Das Vertrauen ist der Träger, die Liebe ist es, worauf es ankommt. Und Paulus sagt, diese zwei Stränge, die rissen nicht. In der Not, als ich geschlagen wurde, als ich Schiffbruch erlitt, was immer da kam, Timotheus, ich wurde gerettet. Meine Beziehung zu Jesus blieb lebendig, intakt. Ich blieb am Leben geistlich. Der Tod, der nagt am Körper. 2. Korinther 4, Vers 16, glaube ich. Der äußere Mensch kann abnehmen von Tag zu Tag, aber der innere, der kann von Tag zu Tag erneuert werden. Der ist gar nicht abhängig vom Zustand des Leibes. Das heißt nicht, dass der äußere Mensch nicht Einfluss nehmen will auf den Geist. Nur, wenn Jesus in unserem Geist wohnt, wenn sein Heiliger Geist in unserem Geiste wohnt, wenn sein Wort in unserem Geiste wohnt, dann kann unser Geist vollkommen gesund bleiben unter allen Widerwärtigkeiten, die meinen Leib treffen. Wer ist es, der euch schaden kann? Ist das nicht, was Jesus sagte? Der Mensch kann den Leib töten, aber er kann nicht eure Seele töten. Die ist in der Hand des Herrn. Gottlob. Wer kann euch letztlich schaden? Wenn ihr Nachahmer des Guten werdet, vielleicht hat der eine oder andere festgestellt, in dem Vergleich meiner Übersetzung mit seiner, dass ich dort, wo es bei ihnen sein vielleicht lautet, oder sie haben gemerkt, dass ich sehr schnell das Wort werden gebrauche. Bei ihnen heißt es vielleicht, wenn ihr Nachahmer des Guten seid. Aber im Grundtext steht das Wort werden. Gott gibt uns Spielraum zur Veränderung, zum Wachstum. Ich muss nicht sofort vollkommen sein. Ich darf werden, auch in Kapitel 1. Ich bin heilig und ihr sollt heilig, und Luther übersetzt, sein. Im Grundtext steht werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir dürfen das werden, was Gott will, weil wir schon sind. Was er ist, weil wir wiedergeboren sind. Wir sind es und sind es doch nicht ganz. Wir sind Kinder und dürfen wachsen. Wir dürfen Werdende sein. Jedoch, wenn ihr auch wegen Gerechtigkeit leidet, ist Glückseligkeit euer Los. Wie heißt es bei Ihnen? Mitte von Vers 14, Anfang 14, wie heißt es bei Ihnen? Selig seid ihr, ja? Selig seid ihr, ja? Derselbe Gedanke, den wir im Psalm 1 haben. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen und so weiter. Wohl dem, der in Gottes Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Das Wort bedeutet Glückseligkeit, aber als Los. Wenn Jesus sagt, selig sind, die geistlich arm sind, das heißt, keine anderen Stützen haben als nur den lebendigen Gott. Sie sind arm geworden an diesseitigen Stützen und sie sind reich geworden am lebendigen Gott. Die sind selig. Oder wenn er sagt, selig sind die Weinenden, dann meint er nicht, dass man jetzt froh sein soll. Man muss vorsichtig sein. Jesus hat uns nicht sofortige Freude versprochen in unseren Nöten. Die Bibel lehrt nicht, dass wir immer Halleluja und sagen sollen und lachen dürfen. Die Bibel gibt uns Raum zum Weinen und sagt auch, dass wir mit anderen weinen sollen, die am Heulen sind. Das heißt, das Ausdruckgeben unserer Not ist nicht verkehrt. Wenn Jesus sagt, selig sind die Weinenden oder die Traurigen, die Leidtragenden, dann ist das eine Verheißung. Du darfst dich selig sprechen oder du darfst dich selig wissen in dem Wissen, dass du eines Tages Seligkeit erben wirst. Und so habe ich übersetzt, Glückseligkeit ist das Los dessen. Heute noch nicht, notwendigerweise. Aber irgendwann einmal kommt der Morgen nach der finsteren Nacht. Die Sonne wird aufgehen und dann kommt die Freude, früher oder später. Aber in der Nacht müssen wir ausharren und deshalb solche Worte. Glückseligkeit ist euer Los. Fürchtet aber nicht ihr Furcht hervorrufendes Reden und Tun. Fürchtet nicht ihre Furcht. Ähnlich wie bei der Frau, die einen sehr schwierigen Mann hat im ersten Teil dieses Kapitels. Es gibt Menschen, die können uns richtig Furcht einjagen. Und von Natur aus haben wir es dann mit der Angst zu tun. Und wir zittern innerlich. Aber das muss uns nicht übermannen. Das muss uns nicht bestimmen. Wir müssen lernen, wie soll ich das jetzt sagen? Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass es möglich ist für einen Christen, der ganz gesund ist, geistlich gesund ist, dass er von seiner Natur her, von seinem Menschsein her, von seiner Schwachheit her, durchaus Angst haben kann und leiden kann und weinen kann und Unannehmlichkeiten empfinden kann. Aber dieses Empfinden muss nicht bestimmend sein. Die Tatsache, dass Angst da ist, heißt nicht, dass ich nicht geistlich gesund bin. Heißt nur, dass dieses mein natürliches Empfinden ist. Wenn Jesus zum Beispiel im Garten Gethsemane sagt, nicht mein Wille geschehe, was ist dann sein Wille? Sein Wille ist, dass er am Leben bleibe. Was für ein Wille ist das? Das ist der Wille seines Leibes, den Gott geschaffen hat. Jesus trägt den Leib von Adam und Eva, den Gott geschaffen hat. Und dieser Leib will nicht sterben. Das ist der natürliche, von Gott gewollte Wille. Im Garten Gethsemane kollidieren zwei Willen Gottes. Und beide sind Gottes Wille. Aber warum diese Kollision? Weil wir mit Gott kollidieren durch die Sünde. Deshalb. Jesus nimmt meine Sünde auf sich und kollidiert nun mit sich selbst. Nicht mein Wille geschehen, das heißt nicht mein natürlicher Wille. Ich würde schon gern am Leben bleiben, aber Herr, ich bin ja gekommen, deinen Willen zu tun. Hebräer 10, Vers etwa 5. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Was heißt das? Als Opfer mich hinzugeben. Das war ihm immer klar. Auch jetzt in Gethsemane ist ihm das klar. Aber er betet, wie ich auch beten darf. Es ist nicht mein Wille zu leiden. Unser ganzes natürliches Wesen sagt Nein zum Leiden. Unser Leib schreit Nein. Aber unser Geist, Träger des Heiligen Geistes, Träger des Herrn Jesus selbst, Träger des Wortes Gottes, muss davon daher nicht bestimmt sein. Und wir sagen Nein zu uns selbst. Wir verleugnen uns selbst. Wir tragen das Kreuz, wie Jesus in Gethsemane das Kreuz trägt. Das heißt, angesichts des Todes sagt er Ja zum Willen Gottes. Er nimmt das Kreuz auf sich, das heißt den Tod. Wir kollidieren mit uns selbst. Das ist furchtbar schwer. Sterben ist immer schwer. Aber es ist möglich, wenn der uns vorangegangen ist, in uns lebt. Fürchtet nicht ihre Furcht. Das heißt, wenn ihr Furcht habt, muss diese Furcht euer Handeln nicht bestimmen. Ihr könnt zittern und immer noch gehorsam sein. Es ist möglich, innerlich zu weinen, aber dennoch Ja zu sagen zum Herrn. Es ist möglich, am Grabe zu stehen und zerbrochen zu sein vor Leid und dennoch innerlich Ja zu sagen zum Herrn. Fürchtet euch nicht, wenn der Herr in unserem Geiste regiert. Wie geschieht das? Noch ein Wort, bevor wir zu Vers 15 kommen und damit machen wir Schluss. Noch lasst euch in Aufruhr bringen. So wörtlich. Oder vielleicht noch besser, werdet nicht innerlich aufgewühlt. Das kennen Sie ja. Man ist innerlich so aufgewühlt, wenn etwas schief geht. Das kann aufkommen, aber es darf uns nicht bestimmen in unserem Handeln. Wir sollen uns nicht bestimmen lassen von unseren natürlichen Gefühlen und Ängsten. Was ist die Lösung? 15 Anfang. Heiligt Gott den Herrn in euren Herzen. Einige Handschriften haben Christus. Also Gott. Christus ist Gott. Gott hat sich in Christus geoffenbart. Gott wohnt in unserem Geiste, in unserem Herzen. Herz ist der innere Mensch. Gott wohnt in meinem Innern. Der ganze Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wie kann ich ihn heiligen? Heiligen heißt absondern, für besonders halten. Dieses Haus ist einem bestimmten Zweck gewidmet. Die Bibel sagt geheiligt. Die Stühle, auf denen Sie sitzen, sind geheiligt. Wozu? Damit Sie darauf sitzen. Ja. Sie sind Ihnen heilig. Sie sind zu diesem Zweck geschaffen worden, damit Sie darauf sitzen. Die Kanzel ist mir geheiligt, das heißt, sie ist dazu geschaffen, damit man hier predigen kann. Heiligen ist ein ganz natürliches Wort. Das heißt, einer Bestimmung entsprechend widmen. Und jetzt halte ich Gott besonders in meinem Leben und lasse nichts an seiner Bedeutung rankommen. Nichts anderes ist jetzt wichtig. Nichts anderes bestimmt mich jetzt. Der Herr ist König in meinem Herzen. Er soll auf dem Thron bleiben. Nicht ich, nicht die Not, nicht die andere Person, nicht die Situation, nicht was kommt und so weiter. Das alles wird zurückgedrängt zugunsten des Herrn. Er soll den Platz einnehmen in meinem Innern. In meinem Herzen soll der Herr König sein. Wenn ich das im Gebet zum Ausdruck bringe und sage, Herr, ich bin jetzt aufgewühlt. Sie sind jetzt mittendrin. Alles klingelt, Telefon, Tür, alles. Geschirr. Platz, ja, alles geht jetzt. Und Sie wissen nicht ein noch aus. Üben Sie die Verbindung, wenn es nicht schellt, wenn es etwas ruhiger ist, üben Sie dann die Verbindung mit dem Herrn, beten Sie dann, wenn die Sonne scheint. Dann werden Sie nachts, wenn der Herr auf dem Wasser geht, nicht versagen wie die Jünger. Da heißt es bei Markus am Schluss, ihre Herzen waren verhärtet über den Broten. Da, als die Sonne schien, als die 5000 gespeist wurden und mehr, da wurden ihre Herzen hart. So. Und jetzt erkannten sie ihn nicht. Wenn wir die Gelegenheit nicht wahrnehmen, wo der Herr uns Gelegenheit gibt zu beten, dann werden wir natürlich versagen, wenn der Sturm kommt. Aber haben wir dort die Beziehung zum Herrn stark gemacht, ist das eine Gewohnheit geworden und sofort bei ihm zu melden, dann kommt das schneller. Wenn mal alles durcheinander geht, dann betet man fast automatisch. Man hat gelernt, immer sofort zu beten. Und dann sagt man dem Herrn, Herr, du bist jetzt heilig in meinem Herzen. Nichts anderes kommt an dich ran. Du bist jetzt der alleine Wertvolle. Ich klammere mich an dich. Dann mag es für eine Zeit lang immer noch hier aufgewühlt sein, aber mit der Zeit glätten sich die Wogen. Das kann eine halbe Stunde dauern, das kann einen Tag dauern, je nachdem. Manchmal sind die Wogen so stark, dass es lange dauert. Aber ihr Auge ist auf den Herrn gerichtet und er bleibt Sieger inmitten dieser Not, inmitten dieser Wellen. Manchmal legt sich der Sturm sofort, wie bei Jesus. Heiligt Gott den Herrn in euren Herzen, lernt das bei Sonnenschein und Regen. Und dann ist es möglich, nach 3, 11 und 12 zu leben. Dann hat die Versuchung nicht mehr dieselbe Kraft. Dann hat die Furcht nicht mehr dieselbe Kraft. Dann hat dieser Drang zu reagieren nicht mehr dieselbe Kraft. Dann kann die Art des Herrn Jesus sich durchsetzen. Und was meinen Sie, ist das praktisch? Können Sie das gebrauchen? Wollen wir beten. O Herr, wir danken dir, dass du genau weißt, wer wir sind und wo wir wohnen und wie es uns geht. Danke, Herr, dass du in unsere Welt gekommen bist und dass du gerade hier deine Art, dein Wesen Realität machst, Wirklichkeit werden lässt. Amen.